Guten Nachmittag, auch von mir. Jetzt wisst ihr, wie der Weihnachtsmann aussieht. Nee, der Bart ist nur nicht lang genug, aber wir arbeiten dran. Ich grüße euch ganz, ganz herzlich. Ich freue mich, dass ihr, dass Sie gekommen seid, sind, auch online. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ganz liebe Grüße gehen raus an meinen Freund, meinen neuen Freund Sascha aus Hanau. Liebe Grüße, schön, dass du dabei bist. Und auch an Jörn, Jörn und seine Mama. Ich habe gehört, ihr seid auch da. Und wer auch immer noch da ist, ihr wisst, ich habe euch immer mit dabei. Und wer mal kurzes Hallo schreiben möchte, freue ich mich zu sehen, wer auch auf die Weise Gottesdienst besucht. Weil nicht jeder wohnt so nah, dass er kommen kann. Manche haben 200, 300, 400 Kilometer Distanz. Ja, aber ihr seid da. Wir sind live. Live ist ohnehin immer das Beste, oder? Na gut, ihr seid noch nicht so ganz überzeugt. Schauen wir mal. Iris hat ja gesagt, 2024 ist das Jahr, wo wir uns nach oben orientieren. Und damit hören wir natürlich auch nicht auf. Ne? Aber das war so ein Bewusstsein, zu sagen, ja, das ist Zentrum. Für uns als Christuszentrum, als Gemeindefamilie zu sagen, das wollen wir gerne im Blick haben, da wollen wir uns drauf konzentrieren. Und wisst ihr, wenn irgendetwas sich dazu eignet, sich nach oben zu orientieren, ist es das Fest Weihnachten. Weil Weihnachten hat sich sozusagen oben nach unten orientiert. Da hat Gott seinen Blick nach unten gerichtet, vom Himmel auf die Erde, auf einen verlorenen Planeten, mit viel verzweifelten Menschen, damals schon und ich glaube heute genauso. Vielleicht sogar noch mehr. Zumindest was ich so beobachte, ist es viel Verzweiflung da. Ich möchte heute mit euch eine Geschichte betrachten, die wird sich so ein bisschen durch die Predigt ziehen. Es geht hier um eine Frau, die heißt Martha. Marthas Geschichte möchte ich mit euch lesen, aber auch ein Stück weit durchdenken und vielleicht auch das ein oder andere dann daraus rausziehen und darauf reagieren. Ich beginne zu lesen. Die Geschichte heißt übrigens Marthas Adventsweg und ist von Karin Baltensperger. Martha wälzte sich von einer Seite auf die andere. Trotz bleierner Müdigkeit fand sie keinen Schlaf. Mitternacht war längst vorbei und noch immer lag sie wach im Bett. In ihr schrie es, warum? Warum gerade ich? Warum gerade jetzt? Sie knipste das Licht an, schleppte sich in die Küche und machte sich eine Tasse Tee. Müde saß sie am Küchentisch. Es war Mitte November, die Adventszeit stand vor der Tür. Für Martha die schönste Zeit im Jahr, zugegeben auch die anstrengendste. Doch sie liebte diese Betriebsamkeit mit Plätzchen backen, Feiern vorbereiten, Weihnachtsaufführungen üben, Geschenke basteln und so weiter. Da blühte Martha auf, da wurde sie gebraucht. Doch in diesem Jahr stimmte irgendetwas nicht mit ihr. Es ging ihr nicht gut. Sie war sehr müde, hatte oft Kopfschmerzen und fühlte sich ausgelaugt. Deshalb war sie heute zu ihrer Ärztin gegangen. Vielleicht konnte sie ihr etwas zur Stärkung verschreiben. Die Ärztin hatte aufmerksam zugehört. Sie untersucht und ihr dann behutsam erklärt, dass Martha Symptome eines Burnouts zeige. Sie hatte ihr dringend geraten, zur Erholung wegzufahren. Am besten nicht nur eine Woche, sondern einen Monat. Einen Monat! Das wäre ja die ganze Adventszeit. Nein, das ging doch nicht. Wie betäubt war Martha nach Hause gegangen. Nun saß sie da in der rechten ihrer Teetasse und blickte starr vor sich hin. Die ganze Adventszeit weg sein. In ihr sträubte sich alles. Da hörte sie plötzlich in ihrem Innern eine liebevolle, feine Stimme. Martha. Sie stutzte. Wer war das? Sie lebte doch allein. Es war niemand sonst in der Wohnung. Und wieder hörte sie die Stimme, so real, als würde jemand neben ihr sitzen. Ich kenne deine hektische Adventszeit, dicht bepackt mit vielen schönen und guten Dingen. In diesem Jahr möchte ich dir eine andere Art zeigen, Advent zu feiern. Meinen Adventsweg. Lässt du dich darauf ein? Martha saß wie vom Blitz getroffen da. Das war keine Einbildung, das war Jesus. Noch nie hatte sie ihn so klar reden hören. Aber was meinte er mit meinen Adventsweg? Was hatte das mit ihrer Situation zu tun? Da hörte sie die Stimme wieder. Du hast mir in all den Jahren im Advent viel geschenkt. deine Zeit, deinen Einsatz, deine Gaben. In diesem Jahr möchte ich dich beschenken. Nimmst du mein Geschenk an? Beschenken mit einem Burnout. Ein feines Geschenk ist das. Eine Woche später stand Martha mit ihrem Koffer vor dem Haus, in dem sie ihre Auszeit verbringen würde. Mit einem mulmigen Gefühl trat sie ein. Im Eingang sah sie eine Tafel, darauf stand: Herzlich willkommen. Advent heißt Ankunft. Schön, dass du angekommen bist. Angekommen. Martha lachte bitter auf. Nein, sie war nicht angekommen. Ihr Körper war da, doch ihr Herz hing noch zu sehr an all dem, was sie so gerne getan hätte und zu Hause zurücklassen musste. Am Abend ließ sie die Eindrücke des Tages nochmals an sich vorüberziehen. Den Schmerz des Weggehens, den freundlichen Empfang, das Abendessen in Gemeinschaft, das schöne kleine Zimmer. Etwas widerwillig musste sie zugeben, dass sie sich hier wohlfühlte. Vor dem Abendessen hatte der Leiter erklärt, dass sie im Raum der Stille für jede Adventswoche eine Station herrichten würden, die einlüde, sich von Gott ansprechen und beschenken zu lassen. Was das wohl bedeutete? Martha war gespannt. Und ich glaube, ich spreche hier zu vielen Marthas oder Matthäus. Viele von euch kenne ich. Und ich weiß, ihr seid fleißige Leute. Jede Kirche auf dieser Welt lebt durch fleißige Leute. Wir leben durch Marthas, auch wenn da manchmal drüber hergezogen wird, dass ja nicht alle Marias sind, ja, aus dem Bild, die immer nur Zeit vor Jesus haben. Nein, tatsächlich, die Marthas sind wichtig. Ich bin auch eine Martha ein Stück weit, definitiv. Ich liebe es, Dinge zu tun, die gut sind, die richtig sind, die was kosten dürfen, die anstrengend sind. Und ich weiß, es ist in seinem Plan und Willen. Vielleicht kommt ihr deswegen so ein bisschen das ein oder andere bekannt vor. Das wünsche ich zumindest, dass hier Leute auch sich angesprochen fühlen, die sagen, ja, eigentlich bin ich schon so ein bisschen Martha-Typ. Voll beschäftigt bis genau, ja, so Zielgerade, ne? Jetzt Heiligabend, Festessen, geschafft, alles erledigt. Plätzchen gebacken, Essen vorbereitet, Weihnachtsgottesdienst abgehakt, Geschenke alle verpackt, alles ist da. Haken dran. Kennt ihr das? Ja. Kennt ihr das, wenn ihr so, bevor ihr zum Weihnachtsgottesdienst fahrt, nochmal so durch euren Bereich geht und denkt, ach, hier müsste man noch schnell was wegräumen, hier, das sieht noch nicht so perfekt aus, weißt du? Staubsauger schnell nochmal rausgeholt, das nochmal abgewicht, Reserve-Klopapierrolle hingelegt, was auch immer, ja, so Sachen. Denkt, ja, es ist doch Weihnachten, es muss doch alles perfekt sein. Vielleicht geht es auch nur mir so. Aber vielleicht doch noch jemand. Du denkst, ja, eigentlich. Weißt du, die Gefahr ist dabei, dass wir diese Tage durchhecheln und dann zum Schluss merken, Mist, schon wieder vorbei. Das war's, Weihnachten, Haken dran, das war's. Jetzt müssen wir wieder ein Jahr warten, bevor der Stress von vorne losgeht. Nein, ich will Weihnachten gar nicht schlecht reden. Ich liebe Weihnachten. Ich liebe auch all das, was dazugehört. Es hat auch alles irgendwo seinen Platz, solange die Hauptsache bleibt. Weißt du, das Wichtigste für ein erfülltes Leben ist nicht all das Zinnober rund um Weihnachten. Das Wichtigste für mein Leben, damit es erfüllt ist, ist ein Wort. Hoffnung. Hoffnung. Hoffnung auf morgen. Hoffnung auf ein gutes Leben, was diesem Tag folgt. Hoffnung, dass die Dinge doch noch gut ausgehen. Wisst ihr, was ich meine? Hoffnung ist ein kleines Wort mit einer riesigen Bedeutung für jeden Menschen. Ob er an Jesus glaubt oder nicht, wo die Hoffnung nicht mehr da ist, zieht Verzweiflung ein. Und dann ist nur eine Frage, wann Burnout kommt oder irgendwas in diese Richtung. Depressionen, diese Sachen nehmen zu wie noch nie zuvor. Glaube ich, eine Menschheitsgeschichte, weil Hoffnung fehlt. Aber wenn du Hoffnung hast, sieht es ganz, ganz anders aus. Weißt du, am Ende zu sein, kann auch bedeuten, einen neuen Anfang zu bekommen. Lass uns betrachten, wie Marthas Geschichte weitergeht. Am ersten Advent ging sie erwartungsvoll in diesen Raum der Stille. Und als sie eintrat, sah sie vor sich einen Vorhang. Vorsichtig zog sie ihn ein bisschen zur Seite. Und stand vor einer Krippe. Die Krippe in der Adventszeit. Was sollt ihr das sagen? Sie zog einen Stuhl heran und setzte sich. Und dann betrachtete sie die Krippe. Sie war leer, nur etwas mit Heu gefüllt, bereit für ihren weihnachtlichen Einsatz. Eigentlich sah sie hier fremd aus. Sie gehörte eher in einen Stall, war doch schließlich nur ein Futterdruck für Tiere. Allerdings im Stall war ein Baby fremd. Das gehörte definitiv nicht dorthin. Und dann noch solch ein besonderes Baby wie Jesus. Was hatte sich Gott nur dabei gedacht, seinen Sohn in einen Futtertrog zu stecken? Für dich, flüsterte es in ihr. Für mich? Dachte Martha irritiert. Was hat das denn mit meiner jetzigen Situation zu tun? Sie stellte sich diese Szene aus der Weihnachtsgeschichte vor. Ein dunkler, stinkender Stall mit der Krippe in einer Ecke und darin dieses besondere Baby. Der Heiland der Welt. Er kam in unsere Dunkelheit, in unseren Gestank. Auch in ihr war es im Moment dunkel und es stank nach Auflehnung und Bitterkeit. Konnte es sein, dass Jesus da hineinkommen wollte, dass er nicht nur bei ihr war, wenn es in ihr geputzt und aufgeräumt war, sondern auch in Zeiten wie jetzt, in denen es in ihrem Innern brodelte? Für dich, hörte sie wieder in ihrem Innern. Hat Jesus den Himmel gerade für solche Zeiten verlassen? Wollte er ihr gerade jetzt nahe sein? Lange blieb Martha noch da sitzen. Irgendwie tat es ihr gut, die Krippe anzuschauen. Für dich. Diese zwei Worte wirkten wie Balsam in ihrer aufgewühlten Seele. Wie ist es mit dir? Kannst du das hören? Der gerade ruft für dich. Hier sitzen so unterschiedliche Persönlichkeiten nebeneinander, die gerade aus ganz unterschiedlichen Lebenssituationen hierher gekommen sind. Vielleicht bist du gerade auf dem absoluten Hoch deines Lebens. Alles läuft gut. Oder vielleicht bist du gerade in deinem absoluten Tief. Und du weißt nicht, wie es weitergeht. Du weißt nicht, was nach Weihnachten wird. Du weißt nicht, was im neuen Jahr kommen wird. Wer ist derselbe? Wie für Martha. Und er spricht uns an, er spricht uns persönlich an. Weihnachten ist nicht nur das Fest der Geschenke und der Familie und all der guten Dinge, sondern es ist das Geschenk eines Erlösers an eine erlösungsbedürftige Persönlichkeit, nämlich an mich. Und wenn du es auch so siehst, dann auch an dich. Ich glaube, jeder Mensch ist eine erlösungsbedürftige Persönlichkeit ohne Jesus. Ich habe noch keinen gefunden, der so perfekt war, dass er ohnehin alles perfekt war, die Ewigkeit sicher war. Wir alle brauchen einen Retter. Wir alle haben Schuld auf uns geladen, wir alle haben Fehler gemacht. Wir alle sind unvollkommen in unserer Art. Weihnachten ist das Fest der Familie, so sagt man. Und tatsächlich verbringen die meisten Menschen die Feiertage am liebsten zusammen mit ihren Großeltern, Kindern, Enkelkindern. Man genießt das Zusammensein, das gute Essen und die liebevoll ausgesuchten Geschenke. Aber obwohl der festliche Rahmen stimmt, stellt sich die ersehnte Weihnachtsfreude nicht immer ein. Warum? Auch Martin Luther war es wichtig, für seine Familie ein schönes Weihnachtsfest zu gestalten. Aber noch wichtiger war ihm, seinen Kindern die Botschaft dieses Festes deutlich zu machen. Der Reformator dachte sich das am besten durch ein Lied mit verteilten Rollen aus und textete es. Er dichtete das Lied vom Himmel hoch, da komme ich her, auf die Melodie eines bekannten Spielmannliedes. Würde heute sagen, irgendein Gassenhauer hat er als Melodie genommen und hat seinen Text dazu gemacht. Sodass die Kids dabei waren, hey cool, cooles Song, hey, wow, echter Deutschrap. Wäre es vielleicht heute, wenn Luther das heute machen würde. Für uns waren die Kids dabei, es kam an. Und es kam so gut an, dass wir es bis heute tatsächlich noch singen, wobei er später dann eine eigene Melodie auch dazu getextet hat, geschrieben hat, die wir heute auch kennen. Und ich kann mir gut vorstellen, wie Luthers 5 Kinder am Weihnachtstag dieses Lied gesungen haben und dass die Familie eine gute Zeit hatte damit, wenn alles auch viel schlichter zuging als heute bei uns. Weil die Worte Freude, fröhlich sein, singen und springen kommen im Text jedenfalls mehrfach vor. Der eigentliche Grund zur Freude an Weihnachten liegt ja auch nicht in den Äußerlichkeiten, sondern in der Botschaft der Engel. Ich verkünde euch große Freude, euch ist heute ein Retter geboren. Wer versteht, dass er einen Retter braucht und dass Jesus dieser Retter geworden ist, der kann die Freude empfinden, die ihn vom Himmel hoch mitschwingt. Und das Lied gefiel nicht nur Luthers Kindern und verbreitete sich schnell, er komponierte eben doch eine eigene Melodie dafür und es fand sogar den Weg in Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium. Und bis heute verkündet damit dieses Lied fröhlich den wahren, einzigen Grund der Weihnachtsfreude. Und hier kommt jetzt meine persönliche Lieblingsversion von Vom Himmel her, gesungen von Xavier Naidu und Helene Fischer. Am zweiten Advent versuchte Martha zu erraten, was wohl hinter dem Vorhang sein würde. Die Weisen? Nein, wahrscheinlich erst die Hirten. Oder Maria und Josef? Oder eine Herbergstür? Gespannt zog sie den Vorhang zur Seite und erstarrte. Damit hatte sie nicht gerechnet. Sie starrte auf ein Kreuz. Hatte sie sich in der Zeit geirrt? Das Kreuz gehörte doch zur Passion, nicht zum Advent. Irritiert stand sie da. Da hörte sie wieder in sich die Stimme. Hast du letzte Woche nicht das Kreuz in der Krippe gesehen? Da schaute sie sich um. Die Krippe stand im Hintergrund. Sie sah sie genau an. Tatsächlich, jeweils 2 Beine der Krippe bildeten ein Kreuz. Wies denn schon die Krippe auf das Kreuz hin, die Geburt auf den Tod? Widerhallten die 2 Worte in ihr nach. Für dich. Das Leben von Jesus begann in einem Holztrog und in Dunkelheit und es endete an einem Holzkreuz und in Dunkelheit. Konnte es sein, dass Jesus einem in der Dunkelheit am nächsten war? Sie erinnerte sich an die Nacht, in der sie seine Stimme zum ersten Mal gehört hatte. War es möglich, dass man diese Stimme am klarsten wahrnehmen konnte, wenn alle Aktivitäten ruhten, wenn es keine Worte mehr gab? Für dich. Jesus war für sie Mensch geworden und für sie gestorben. Dort am Kreuz hatte er Schmerz und Dunkelheit und Ohnmacht ausgehalten für sie. Noch nie war ihr der Tod von Jesus so nahe gekommen. Jesus kannte ihre Dunkelheit, ihre Ohnmacht, ihren Schmerz. Er hatte alles am Kreuz getragen. Martha musste sich setzen, sie war überwältigt davon, so tief verstanden zu sein. Nun, tatsächlich ist der Weg von der Krippe zum Kreuz, auch hier auf der Bühne, kein weiter. Und auch im Leben von Jesus waren es nur wenige Jahre. 33 genau. Um diesen Weg hinter sich zu bringen. Vom schmutzigen Stall ans schmutzige Kreuz. In Jesaja 53, Vers 4-5 wurde dieser Weg vorhergesagt. Da steht nämlich, doch er, Jesus, wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt. Wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Das Wort unser und wir ist zentral hier. Es geht um uns. Jesus kam wegen uns. ja, wegen so vielen Milliarden lohnt sich das ja vielleicht, so einen Trip zu machen und sowas durchzustehen, dann hast du es nicht verstanden. Er kam wegen dir. Wegen dir. Ich habe inzwischen Gott so gut verstanden, dass ich verstehe, er wäre auch für mich alleine gekommen. Er wäre auch für dich alleine gekommen. Das Kreuz und die Krippe sind sehr persönliche Botschaften Gottes an jeden Einzelnen von uns. Es ist nicht wegen der Kirche oder wegen der Religion. Es geht um eine persönliche Liebesbeziehung. Der Vater sandte seinen Sohn, damit seine Kinder wieder nach Hause kommen können. Damit die Sünde weggetan wird, die Trennmauer verschwindet und der Weg wieder frei wird. Mit ihm in Beziehung zu stehen. Wie wundervoll. Er kam, um uns Frieden, Heilung und echte Freiheit zu bringen, haben wir gerade gelesen. Frieden. Ja, es ist überall Krieg. Ja, es ist nicht überall Krieg. Hier ist keiner. Hier drin ist keiner. Selbst wenn draußen Krieg wäre, hier drin ist keiner. Weil Gott mir einen Frieden gibt, der höher ist als alle Vernunft. Der ist nicht logisch, der ist auch nicht intellektuell. Der geht so viel tiefer. Wir haben eben Tolstois Stück gesehen hier, Vater Martin. Ein russischer Christ, der vor langer Zeit dieses Theaterstück oder diese Geschichte, dieses Buch schrieb, diesen Roman, um von Gott zu erzählen, den er liebgewonnen hatte, den er kennengelernt hatte persönlich. Erst durch den Tod und die Auferstehung von Jesus kam das göttliche Licht in die Herzen der Menschen. Es war wie, wenn ein Spalt in der Ewigkeit geöffnet wurde, vom Himmel her zu uns hier. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn du Jesus persönlich kennst, weißt du, wovon ich rede. Da gibt es Tage, die sind trotzdem dunkel, auch wenn du Christus kennst, gibt es solche Tage. Aber dann gehst du zu ihm und sprichst mit deinem Jesus und du merkst auf einmal, wie Licht scheint. Wie ein Luftzug vom Himmel direkt hineinkommt in dein Leben, hinein in deine Wirklichkeit, in dein Jetzt, in dein aktuelles Problem vielleicht, in deine Not, in deine Verzweiflung. Und alles ändert sich, wenn er hineinkommt. Und das ist nicht Religion oder Psychologie oder sowas. Auch nicht positives Denken. Das ist Beziehung. Nun konnte echte Hoffnung wachsen in Marthas Leben. Und in meinem ist sie genauso gewachsen, genauso. Vor 36 Jahren habe ich diese Begegnung mit Gott gehabt. Und das hat mein Leben verändert, für immer. Weißt du, Jesus kam, um zu bleiben. Er kam auf diese Welt und er ist geblieben. Durch seinen Heiligen Geist, permanent. Und er kam in mein Leben und in einiges von euch auch. Er kam in dein Leben, um zu bleiben. Und er möchte in dein Leben kommen, wenn du es noch nicht kennst, um zu bleiben. Er will diese Lebenszeit mit dir durchstehen, denn er ist nicht immer einfach. Wir alle gehen durch Zeiten, die sich keiner aussuchen würde. Es gehört ein Stück weit dazu. Wir leben in einer gefallenen Welt, aber er zieht uns in die Ewigkeit. Dieser Spalt am Himmel wird größer und größer und größer, weißt du? Und irgendwann merkst du, jetzt kommt die Stufe, jetzt komme ich rüber. Das Leben hier endet und die Ewigkeit beginnt. Und mit Jesus fürchtest du den Tod sowieso nicht mehr. Der Tod ist nur der große letzte Umzug, den wir machen. Und dann bei ihm. Ich habe jetzt einen kleinen Videoclip mitgebracht für euch. Lasst euch mal drauf ein. Er ist ungewöhnlich, aber hat eine wichtige Botschaft dabei. Auf diesen Karten stehen verschiedene Komplimente eigentlich. Du bist freundlich, du bist wunderschön. Könnte es sein, dass es wirklich jemanden gibt, der anders über dich denkt als deine Umgebung, vielleicht sogar als wichtige Menschen oder Menschen, die du bisher für wichtig gehalten hast. Jemand sagte mal, unser Wert, den leiten wir in der Regel von dem ab, was die 5 wichtigsten Menschen in unserem Leben über uns denken. Möglicherweise hast du Leute in diesen Kreis gelassen, die das nicht verdienen, da zu sein. Das nur ganz nebenbei. Aber ich weiß, wer es verdient, da drin zu sein. Er denkt über dich, über mich anders als unsere Umgebung, die oft sich an unseren Schwächen orientiert und sagt, ja, das kann er nicht, das ist nicht gut, sieht nicht perfekt aus, die Kilos stimmen nicht, was auch immer. Und Gott sieht dich und sagt, mein Sohn, mein Töchterchen, du bist perfekt, so wie du bist. Jeder gute Vater würde das sagen. Ich habe herausgefunden, mein Gott liebt mich so, wie ich bin. Und er liebt mich so sehr, dass er mich nicht so lässt, wie ich bin. Aber seine Liebe ist nicht abhängig von Leistung. Sie ist nicht abhängig von dem, was ich richtig hinbekomme. Sie ist nur abhängig von der Beziehung, die ich zu ihm habe. Und ich lege fest, wie weit Jesus gehen kann mit mir. wie weit ich mich auf ihn einlasse, wie weit er mein Leben bestimmen darf, wie weit ich ihm nachfolge. Weißt du, das ist das Schwierige manchmal, wenn du fast vier Jahrzehnte im pastoralen Beruf bist. Du siehst so viele Leben, so viele Geschichten, wie Menschen einander behandeln, in Ehen, in Partnerschaften, auch innerhalb von Familien oder von besten Freundschaften. Und das sind so viele traurige Dinge dabei. So viel Zerstörung und Verletzung. So viel, was Wut und Bitterkeit erzeugen kann. Wenn er nicht reinkommt. Wenn er reinkommt, er kann alles verändern. Jemand, der dir solche Kärtchen gibt, wie eben, und ein Bild von dir malt, was so aussieht, wie wir das gesehen haben, weißt du, der trägt das auch im Herzen von sich. Und auf dem lachst du und bist fröhlich. Das ist, wer es sieht, wenn er dich sieht. Jemand, der deinen Wert nicht nach deiner Leistung definiert, sondern der dich um deiner selbst willen liebt, so wie du bist. Also lass uns schauen, wie es mit Martha am dritten Advent weiterging. Am dritten Advent versuchte Martha gar nicht erst zu erraten, was hinter dem Vorhang sein könnte. Sie war einfach nur gespannt. Lange stand sie da und genoss dieses Gefühl. Dann zog sie den Vorhang zur Seite. Ich habe jetzt keinen Vorhang, aber ein Tuch. Und als sie den Vorhang zur Seite zog, sah sie eine Krone. Eine Krone, was hatte die nun wieder mit dem Adventsweg von Jesus zu tun? Wies sie auf den Besuch der Weisen hin? Nein, wohl eher auf Jesus selbst. Ein Weihnachtslied kam mir in den Sinn. Sieh, dein König kommt zu dir. Damit war das Baby in der Krippe gemeint. Oder wies die Krone auf die Wiederkunft von Jesus hin? Ein Schatten trübte Marthas Freude. Wenn Jesus wiederkommt, würde er mit ihr zufrieden sein? Sie machte sich ja selbst oft nieder, wenn sie ihrer Meinung nach nicht gut genug gewesen war oder etwas nicht gut genug gemacht hatte. Und jetzt auch noch diese Auszeit, eine für sie verlorene Zeit, die sie irgendwie nachholen musste, um genügen zu können, dachte Jesus wohl auch so. Da hörte sie wieder die bekannte Stimme. Für dich, Martha. Für dich. Ich bin für dich. Jesus kam nicht nur für sie, er war für sie. Hatte sie dann ein Recht, sich selbst zu verurteilen, wenn Jesus für sie war? Er war nicht nur das Kind in der Krippe, er war auch der König der Könige. Und dieser König ist für sie. Martha setzte sich und stützte den Kopf in die Hände. Da war ja, als würde eine Hand auf ihre Schulter ruhen, die Hand ihres Königs. Sie drückte sie nicht nieder, keine Last. Im Gegenteil, sie entlastete sie, weil mit einem Mal die Selbstanklagen und die Dunkelheit in ihr wichen und Freude und Friede sie erfüllte. Lange saß sie da und ließ es einfach geschehen. Ich bin für dich. Der König der Könige ist für dich. Du bist bedingungslos geliebt. Gnade nennt man das. Wir haben unser erstes Kind so genannt. Wir wussten damals, wenn wir eins brauchen in unserem Leben, dann Gottes Gnade. So haben wir unsere erste Tochter Grace genannt. Gnade. Und egal, ob wir uns gefreut haben oder ob wir sie geschimpft haben, wir haben immer Gnade ausgerufen. Grace! Oder Grace! So immer Gnade im Spiel. Und es ist gut, es ist eine gute Tochter. Es ist eine gute Tochter und Gnade ist im Haus geblieben, auch wenn sie inzwischen ausgezogen ist, preis sei Gott. Gnade ist in der Haus. Wir brauchen sie nach wie vor. Weißt du, Jesus ist nicht ein Schweinehirt, sondern ein Schafshirte. Schweinehirten sind die, die treiben die Tiere. Stecken hinterher und treiben die dahin, wo sie sie haben wollen. Schafhirte geht mit dem Leitschaf voran, ruft und die Schafe folgen. Das ist, wie Jesus mit uns umgeht. Er treibt uns nirgendwo hin. Er bietet an, ja, er ruft. Wir können ihm folgen, wir können aber auch jeden anderen Weg gehen. Nur die anderen Wege zahlen wir selbst. Seinen Weg zahlt er. Das ist meine Erfahrung. So, ich möchte dich ermutigen heute in diesem Weihnachtsgottesdienst. Lass doch den Antreiber hier zurück, wenn du nachher gehst. Wie auch immer der bei dir aussieht. Wenn dir gesagt hat, du bist nur gut, wenn. Oft machen wir Eltern ja Dinge falsch. Vielleicht hattest du einen Vater oder eine Mutter, die dich getrieben hat. Boah, Abi mit 1, sonst bist du nicht gut. Studium mit dieser und dieser Note oder im Beruf, die und die Ergebnisse und sonst. Die Klassenarbeit am Anfang schon. Weh, du hast sie versemmelt, dann gab es Schwierigkeiten. Das ist nicht, wie er ist, weißt du? Das ist nicht, wie er war. Ich habe nichts gegen Leistung. Ich glaube, ich bin ein sehr leistungsfähiger Mensch auch in meinem Leben. Aber ich leiste nicht, weil ich damit allen zeigen muss, wie gut ich bin. Von, was ich heute mache, auch hier, jetzt hier, das mache ich aus Dankbarkeit für ihn. Weil er mich so liebt, wie ich bin. Ich muss nicht irgendwas sein. Ich muss mich nicht mit anderen messen und dabei besonders gut aussehen. Ja, ich liebe auch Wettbewerb, ich bin ein Mann. Aber es macht nicht meinen Wert aus. Es macht Spaß. Ich bin auch ein Geschäftsmann, ich habe da gerne Dinge und bin auch kein Erfolgreicher. Aber weißt du, und wenn ich völlig versagen würde, seine Liebe wäre dieselbe. Ich kann nicht mehr verlieren, versteht ihr? Ich habe das Buch zu Ende gelesen, wir gewinnen. Für die, die mit Christus sind, geht es gut aus. Deswegen bin ich so gerne Christen. Deswegen stehe ich immer noch hier, auch nach so vielen Jahren. Und sage, ja, das ist mein Leben. Jesus ist mein Leben. Das Beste, was mir je passiert ist, ist, ihn zu kennen. Und Gott liebt dich so, wie du heute bist. Ich möchte euch jetzt etwas zeigen. Das Bild ist ein bisschen verstörend. Wir haben ein paar Kinder im Raum, aber ich hoffe, das geht trotzdem klar. Wenn nicht, es gibt ein Happy End. Es geht um das Napalm-Mädchen. Kennt ihr das Napalm-Mädchen? Seht ihr es hinter mir? Das Foto schockierte die ganze Welt. Kinder rennen eine Straße entlang. Hinter ihnen Soldaten und ein brennendes Dorf. Und in der Mitte ein 9-jähriges Mädchen, nackt, voller Brandwunden, schreiend. Am 8. Juni 1972 hatten die Amerikaner Napalmbomben über Kimbuks Dorf abgeworfen, die ihre Kleidung und 30% ihrer Haut verbrennen ließen. Doch Kim überlebte. Du wirst dein Leben lang Schmerzen haben, sagte ihr ein Arzt. Doch nicht nur Kims Haut, auch ihre Seele schmerzte. Sie war voller Bitterkeit, fühlte sich hässlich und ungeliebt. Was konnte in ihrem Leben jetzt noch Sinn machen? Auf der Suche nach Antworten ging Kim als junge Frau in eine Bibliothek und nahm einen ganzen Stab Bücher mit nach Hause. Bücher über Buddhismus, über Hinduismus, über den Islam, über Kaodaismus. Und irgendwo in dem Stapel war auch ein kleines Neues Testament. Und die Worte dieses Buches drangen tief in Kims verletztes Herz. Hier endlich war ein persönlicher Gott, der mitfühlte, der in Jesus Christus Mensch geworden war und am Kreuz unvorstellbare Schmerzen erduldet hatte. Ein Gott, der ihr seine Hand entgegenstreckte und ihr Vergebung ihrer Schuld, seine Liebe und seinen Frieden anbot. Und im Weihnachtsgottesdienst 1982 sagte Kim in einer kleinen vietnamesischen Kirche Ja zu diesem Gott und übergab ihm ihr Leben. Sie sagte später, endlich hatte meine gequälte Seele Ruhe gefunden. Hier sehen wir sie, wie sie heute aussieht. Sie ist nur ein paar Jahre älter als ich. Kim studierte Medizin, heiratete, wurde Mutter. Bis heute setzte sie die Bekanntheit, die sie durch das Foto bekommen hat, dafür ein, Kindern zu helfen, die Kriegsopfer wurden. Für ihr weltweites und unermüdliches Engagement hat Kim Puk zahlreiche Preise und Ehrungen bekommen. Ihr Leben ist ein Beweis dafür, dass Gott selbst aus den schrecklichsten Umständen etwas Gutes machen kann. Die schrecklichen Umstände kommen nicht von Gott, die kommen von einer gefallenen Welt, von bösen Menschen, die sich nicht von Gott, sondern von anderen Dingen gebrauchen lassen. Aber wenn Gott auf den Plan kommt und er bekommt die Möglichkeit einzuwirken, und die Möglichkeit muss ich ihm geben als Mensch, das passiert nicht automatisch. Das ist das Missverständnis, warum viele Leute diese Frage aller Fragen stellen, die es gar nicht gibt. Warum lässt Gott das zu? Gott hat hier nichts zuzulassen. Dieser Planet ist offiziell dem Satan übergeben worden. Das wissen wir aus der Bibel. Aber jeder Mensch, der Christus annimmt, wird rausgelöst aus diesem Machtverhältnis. Und jetzt kann Gott wirken. Jetzt kann Gott etwas tun, gemäß dem Glauben, den wir aufbauen, indem wir das Wort Gottes ernst nehmen und mit ihm in Beziehung leben. Kim Puk fand an diesem Weihnachtsgottesdienst den König der Könige und nahm ihn als ihren Herrn und Erlöser an. Sie fand den, der gekommen ist, um zu bleiben. Er blieb bei ihr. Das Bild ist immer noch da, aber es ist nicht mehr das Bild ihres Lebens. Heute ist sie jemand, der anderen dienen kann, der anderen helfen kann. Er kam in ihr Herz und ging nie wieder. Wisst ihr, Kinder haben ja manchmal ihre eigenen Vorstellungen von Dingen. Und euch zuliebe habe ich eine besondere Geschichte mitgebracht. war ein außerordentliches Krippenspiel. Ich liebe diese Geschichte. Und wehe, ihr mögt sie nicht auch. Ich fragte meinen Sohn Moritz beim Schaukeln im Garten, hast du Lust, dieses Jahr beim Krippenspiel mitzumachen? Na klar, sagte er und wollte ins Haus rennen. Ich hole nur schnell mein Piratenkostüm. Langsam, rief ich ihm hinterher. Erstens beginnen die Proben erst am Samstag und zweitens kommt in der Weihnachtsgeschichte gar kein Pirat vor. Mein Sohn drehte sich um, legte den Kopf schräg und schaute mich fragend an. Woher weißt du das? Ich beugte mich vor. Nun, die Rollen sind ja genau bekannt. In der Weihnachtsgeschichte kommen folgende Personen vor. Maria, Josef, Engel, Hirten, ein Wirt und die Weisen aus dem Morgenland. Und keiner von denen ist ein Pirat. Moritz erwiderte cool. Josef war Pirat, das weiß ich. Nein, sagte ich, Josef war Zimmermann. Da flitzte er wie der Wirbelwind davon und kam wenig später mit einem Kostüm und einem großen schwarzen Buch in der Hand zurück. Hier steht es drin. Er zeigte auf eine wüste Totenkopfflagge. Es gab auf jedem Piratenschiff einen Zimmermann, einen Schiffszimmermann. Siehst du, ich hatte recht. Ich hob die Hände. Nein, du hast nicht recht, denn damals existierten solche Seeräuberschiffe wie in diesem Buch noch gar nicht. Da stimmte er wütend beide Arme in die Seiten. Natürlich gab es die. Pass auf. Beim barmherzigen Samariter wird doch zum Beispiel von wilden Räubern erzählt, die einen Mann überfallen und ausreiben. Also gab es Räuber. Und in Israel liegt mittendrin ein See. Also gab es auch Seeräuber. Und die Jungs, die Jonah und über Bord schmeißen, waren auch mit einem großen Schiff unterwegs. Und überhaupt. Ich legte das Buch zur Seite und versuchte, die richtigen Worte zu finden. Also, vielleicht existierten damals tatsächlich schon Seeräuber. Aber Josef wohnte in Nazareth. Und Nazareth liegt weder am Meer noch an einem See, sondern in den Bergen. Also war Josef kein Schiffszimmermann, sondern ganz eindeutig ein Landzimmermann. Mein Sohn hob genervt die Augenbrauen. Du hast einfach keine Ahnung, Papa. Echte Piraten haben doch immer geheime Piratennester, in die sie sich zurückziehen können. Und wo lassen sich Schätze besser in Sicherheit bringen als in einem kleinen Bergdorf? Hast du dich nie gewundert, dass Nazareth 25 Kilometer vom Meer entfernt liegt? Das war ein ideales Versteck, das man in einer Tagesreise erreichen konnte. Ich war etwas verblüfft darüber, was die Kinder heute alles im Kindergottesdienst lernen, wollte aber noch nicht aufgeben. Gut, angenommen, Josef lebte tatsächlich in dem Piratennest Nazareth als Schiffszimmermann. Warum erwähnt die Bibel denn das nicht? Moritz zog seinen Säbel und hieb damit einmal durch die Luft. Papa, das kommt doch! Entschuldigung, Papa, das konnte er doch niemandem verraten. Er war ja sofort verhaftet worden. Kein echter Pirat erzählt rum, dass er ein Pirat ist. Trotzdem war er einer. Das erklärt übrigens auch, warum er in Nazareth lebte, obwohl er in Bethlehem geboren ist. Dort kannte keiner seinen wahren Beruf. Und wenn er auf Kaperfahrt war, dann dachten alle, er sei nur mal kurz nach Hause gezogen. Mein Sohn redete immer eifriger. Gerade wird mir was klar. Jetzt verstehe ich auch, warum wir über die ersten 30 Lebensjahre von Jesus fast nichts wissen. Die Leute sollten nicht merken, dass Jesus in einer Piratenfamilie aufgewachsen ist. Wahrscheinlich war er sogar selbst für einige Jahre ein Pirat. Jetzt reicht's, unterbrach ich ihn. Jesus war doch kein Pirat. Piraten sind Räuber und Diebe und oftmals auch Mörder. Das trifft ja wohl kaum auf Jesus zu. Moritz griff meinen Arm. Aber Papa, es gibt doch auch liebe Piraten. Solche, die wie Robin Hood den Reichen etwas wegnehmen, um es den Armen zu geben. Bestimmt war Jesus so ein Pirat. Ich schüttelte den Kopf. Das glaube ich einfach nicht. Jesus war kein lieber Pirat. Er war einfach Zimmermann. Moritz sah auf einmal ein wenig altklug aus. Du musst Jesus doch nicht verteidigen, nur weil er Pirat war. Er hat das ja alles wieder gut gemacht später. Und außerdem sind Piraten gar nicht schlimmer als Zimmerleute. Jetzt blitzte es in seinen Augen. Beim Waldtag haben wir neulich vom Förster gelernt,
dass die Leute früher beim Abholzen der Felder überhaupt nicht auf Nachhaltigkeit geachtet haben. Da wurden die Bäume einfach gefällt und das Land nicht wieder aufgeforstet. Tatsache ist also, auch wenn Jesus nur Landzimmermann gewesen wäre, hätte er zur Zerstörung der Umwelt beigetragen. Er wäre allein durch die Verwendung von Holz schuldig geworden. Aber auch das hätte nicht wirklich gestört. Er war ja Gottes Sohn und wollte ganz Mensch werden. Ich gab auf, erhob mich und ging ins Haus. Dabei murmelte ich, das ist mir theologisch zu hoch. Von mir aus spielen Josef im Piratenkostüm. Ich schicke dann anschließend den Kirchenvorstand zu dir, damit du ihm das noch einmal in aller Ruhe historisch erklären kannst. Das mache ich gerne, grinste Moritz und lief davon. Einen Tag später sagte ich zu meiner Tochter Charlotte, die gerade von einer Freundin nach Hause kam, hast du auch Lust, dieses Jahr beim Krippenspiel mitzumachen? Na klar, sagte sie und wollte in ihr Zimmer rennen. Ich hole nur schnell mein Prinzessinnenkostüm. Halt! Schrie ich etwas zu laut. Du brauchst mir nichts zu erzählen. Ich weiß schon alles. Maria war eigentlich eine wunderschöne Prinzessin, die heimlich in Nazareth wohnte. Vorher ist sie aus einem großen Schloss geflohen, hat dann Josef geheiratet und sich bei ihm versteckt. Deshalb musste die junge Familie auch vor der Rache der Schwiegermutter nach Ägypten fliehen. Habe ich recht? Sie sah mich an, als hätte ich sie nicht alle. Nein, natürlich nicht. Was erzählst du denn da für einen Quatsch? Ich wollte an das Prinzessinnenkleid Flügel nähen. Dann sieht es wie ein Engelskostüm aus. Maria war doch keine Prinzessin. Ich atmete auf, Gott sei Dank. Ich war etwas durcheinander. Ist schon gut, lachte Charlotte. Du wirst ja auch nicht jünger. Also für dich noch mal ganz langsam. Maria war ein junges Mädchen, das Glück hatte, einen sehr netten Piratenzimmermann kennenzulernen. Gut, gehen wir von dem Piratenzimmermann zurück zu Martha. Wie geht's weiter bei Martha? Der Morgen des vierten Advents war angebrochen. Marthas Auszeit näherte sich dem Ende. Was erwartete sie zu Hause? Sie fühlte sich besser, keine Frage. Doch wie sollte es weitergehen? Mit diesen Fragen im Herzen betrat sie den Raum der Stille. Sie stand vor dem Vorhang und traute sich nicht, ihn zu öffnen. Sie hoffte so sehr, dort eine Antwort auf diese drängenden Fragen zu finden und hatte gleichzeitig Angst, enttäuscht zu werden. Schließlich hielt sie die Spannung nicht mehr aus, öffnete den Vorhang. Dahinter stand ein bequemer Sessel mit dem Schild, auf dem stand, komm. Sollte das heißen, dass sie sich auf diesen Sessel setzen sollte? In Martha sträubte sich alles. Nein, auf solch einen Sessel gehörte doch Jesus, ihr König. Und sie würde alles daran setzen, ihn zu bedienen. Marthas halt. Plötzlich spürte sie, wie der Leistungszug sie wieder einholen wollte. Da hörte sie die Stimme in sich. Martha, komm, setz dich zu mir. Ich erwarte nichts von dir. Ich erwarte dich. Setz dich zu mir. War das ihr Platz, bei Jesus sitzen, statt etwas für ihn zu leisten? Durfte sie das annehmen? Konnte sie das annehmen? In Martha kämpfte es. Sie ging einen Schritt auf den Sessel zu und dann wieder einen zurück. Sie starrte auf dieses Wort. Komm. Ihr war, als würde Jesus ihr die Arme entgegenstrecken. In ihr sehnte sich alles danach, sich in diese offenen Arme fallen zu lassen. So wie damals, als sie noch ein kleines Mädchen war und in die Arme ihres Vaters rannte. Zögernd ging sie auf den Sessel zu und stand unschlüssig eine Weile davor. Dann setzte sie sich hinein und weinte. Tat so gut, weinen zu können. Die Anspannung in ihrem Innern ließ nach. Sie fühlte sich sicher und geborgen. Wie sollte es weitergehen? Was erwartete sie zu Hause? Sie hatte keine Ahnung. Doch sie wusste auf einmal, wer sie erwartete. Das Kind in der Krippe. Der Heiland am Kreuz. Der König der Könige.
Er erwartete nichts von ihr. Er erwartete sie. Nun war sie angekommen. Was auch immer du für einen Vater hattest oder hast, er ist besser. Er liebt bedingungslos. Er schafft nicht nur ein Zuhause, er ist zu Hause. Wir sagen das nicht umsonst vor jedem Gottesdienst, wir sagen willkommen zu Hause. Weil das ist ein Ort, wo er wohnt. Weil wir ihn alle mitbringen. Das ist ein Ort, wo zu Hause ist. So in deinem Zuhause genauso, wenn du Jesus hast, ist das ein Ort, wo zu Hause ist. Weil er da ist. Wo er ist, ist zu Hause. Er macht zu Hause zum Zuhause. Wirklich ankommen kann man nur bei ihm. Ich möchte euch dieses Schild zurufen. Denn alles, was du tun musst, ist genau das hier. Und gleichzeitig kann das niemand für dich tun. Deine gläubige Ehefrau kann das nicht für dich tun. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, der Schauspieler Denzel Washington. Er ist kurz vor seinem 70. Geburtstag jetzt. Sein Vater war Pastor. Er hat ein Leben ohne Gott gelebt, aber mit einer gläubigen Frau zusammen. Und er hat jetzt sich taufen lassen, vor wenigen Tagen erst. Genau wie andere Männer, wie Hulk Hogan oder andere, die auf einmal merken, boah, Gott ist real. Gott ist wichtig. Gott ist das Einzige, was im Leben wirklich zählt. Er ist jetzt sogar zum Minister ordiniert worden. Er predigt jetzt. Denzel Washington. Vielleicht habt ihr ihn gerade in Gladiator 2 gesehen. Nicht so eine schöne Rolle gehabt, aber ich sag dir was, wenn Denzel Washington und Hulk Hogan das können, auch in späten Jahren nochmal einen Kurs zu wechseln und zu merken, hey, darum geht's eigentlich. Du kannst das auch. Die Krippe, das Kreuz, die Krone und der Vater. Jesus kam, um zu bleiben. In deinem Leben, in meinem Leben. Vielleicht hast du heute für dich erkannt, dass du etwas Besseres verdient hast. Wir fragen uns manchmal, gut oder Gott, ist nicht dasselbe. Nur das, was sich scheinbar gut anfühlt, ist nicht immer Gottes Wille. Es ist manchmal sogar genau das Gegenstück. Vielleicht haben wir dann wirtschaftliche Erfolge und alles andere verlieren wir dabei. Die Familie, Zeit mit Gott. Wir müssen fragen, was ist sein Plan, was ist sein Wille. Jesus möchte bleiben. Und er möchte, dass du was Besseres bekommst, als was der Feind dir gerne geben möchte. Oder was das Leben dir so anbietet. Vielleicht hast du herausgefunden, dass Gott dich mit Augen der Liebe und Wertschätzung sieht. Dass er auch deine Wunden heilt und dich mit echtem, überfließendem Leben überschütten möchte. Das, was sich jeder wünscht. Leute suchen es in Sexualität, Leute suchen es in Geld, suchen es in Macht, suchen es in allen möglichen Spielchen, Hobbys, Sportarten, was auch immer, Extremsituationen. Aber sie finden es nicht. Weil es nur in ihm zu haben ist. Echtes Leben ist nur in ihm. Alles andere ist nur, sind verschiedene Arten der Existenz, die nicht befriedigen, die nicht erfüllen, die keinen Sinn und Ziel geben für all das, was wir hier sollen, diese 80 Jahre auf dem Planeten oder wie lange auch immer es sein wird. Da ist so viel mehr. Weißt du, er heilt deine Wunden und will dich mit echtem Leben überschütten. Das ist, was passiert. Ich denke an Martha. Ich denke auch an Kim Puck. Es sind zwei Frauen, die nach Hause gekommen sind. Die empfangen haben, was Gott für sie hat. Bitte, tut mir doch einen Gefallen, steht mal kurz mit mir auf. Es ist Heiligabend, es ist Weihnachtsgottesdienst und das größte Geschenk, was er gemacht hat, das hat vielleicht noch nicht jeder ausgepackt. Und ich gucke euch jetzt hier an und ich gucke auch genauso unsere Online-Community an. Alle, die dazugekommen sind, grüße euch ganz herzlich. Aber wenn hier eine Persönlichkeit ist und du sagst, ich habe mein Leben nie Jesus anvertraut, ich habe ihn nie gebeten, meine Lebensschuld zu vergeben, die wir alle haben. Ich habe keine Beziehung zu Jesus. Da ist nur ein bisschen Religion oder Kirchenmitgliedschaft oder irgend sowas. Das ist nicht dasselbe. Du kannst auch hier Sonntag für Sonntag sitzen, ohne gerettet zu sein. Das geht. Kann dir alles gefallen, was wir hier machen. Trotzdem hast du die Beziehung nicht zu ihm. Und deswegen möchte ich jetzt ein Gebet sprechen, kurz und knackig. Und wenn du das von Herzen mitbetest, verspreche ich dir eins. Jesus gibt selbst die Antwort. Okay, es geht darum, Jesus ins Leben zu lassen. Sagen, Jesus, okay, ich habe es kapiert, ich schaff's allein nicht, ich brauche dich. Okay? Gib doch mal eine Hand zu Gott und sprich mit mir. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und ich erkenne, dass du mich liebst. So wie ich bin. Und genauso komme ich jetzt zu dir. Und ich bitte dich, vergib mir all meine Lebensschuld. Heile alle meine Verletzungen. Ich entscheide mich, dass ich dir nachfolge. Von heute an. Bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Jesus, sei mein Herr. Amen. Amen. Bitte nimm Platz. Ich möchte dennoch eine Frage stellen. Und das ist immer die unbequeme Frage, besonders an so einem feierlichen Gottesdienst, wo jetzt auch noch so viele Leute da zuschauen. Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den bekenne ich vor meinem Vater im Himmel. Und darum geht's. Das ist das Wesentlichste von allem. Wenn du Jesus angenommen hast heute und sagst, das war heute mein Gottesdienst, das war heute mein Tag. Wie bei Kim Puck vor 22 Jahren. Es war in 40 Jahren, mein Gott. Es war heute dein Gottesdienst, dein Tag. Ob wir uns wiedersehen, weiß ich nicht, aber im Himmel weiß ich es schon. Ist jemand da, der sagt, das habe ich heute mitgebeten, das habe ich gemeint so. Ich habe heute Jesus als Herrn in meinem Leben aufgenommen. Dann heb doch mal eine Hand. Heb mal eine Hand, wenn du es gemacht hast. Nur wenn du es gemacht hast. Ich sehe die Hand, ich nehme die ernst. Jesus nimmt die ernst. Ist noch jemand da? Manchmal sind kleine Mädchen viel, viel mutiger als große Männer. Ich sehe die Hand, danke. Ich brauche das nicht. Ich mache hier keine Kerben an irgendeinem Stock. Ich sage, yeah, drei oder vier. Jesus braucht es und du brauchst es. Du zeigst irgendwo hin, aber ich sehe es nicht. Okay, aber Jesus sieht. Ah, jetzt sehe ich es. Jetzt sehe ich es. Ja, wundervoll. Wundervoll. Okay, ich frage noch eine Runde. Ist noch jemand da und sagt, das ist mein Tag heute. Ich nehme Jesus mit nach Hause. Ich sehe auch deine Hand. Oh, lass die Kinder zu mir kommen. Wir können von Kindern so viel lernen. Die haben keine Menschenfurcht. Ich war in so einer Veranstaltung wie hier, wo ich das gemacht habe. Größer, noch viel größer. Und es war seltsam, eine Hand zu heben. Leute gucken dann an. Ich meine, du bist kein Christ. Ne? Ich war kein Christ. Ich sehe die Hand. Wichtiger ist, Jesus sieht die Hand. Und du hast es jetzt bekannt vom Menschen. Und jetzt weißt du ganz sicher, Gott bekennt dich gerade jetzt da oben und sagte, die gehören zu mir übrigens. Wenn der Tag gekommen ist, die Tür geht offen. Geht auf. Und ich lade euch ein, nach dem Gottesdienst, wenn wir hier das letzte Lied gesungen haben, steht vorne dieser junge Mann, dieser bezaubernde junge Mann. Das ist mein Freund Uwe. Der möchte gerne jedem, der das entschieden hat heute, noch eine Kleinigkeit schenken und auch ein kurzes Gebet mitgeben auf dem Weg. So, halt da kurz an, wenn wir nachher alle rausgehen, sag hier, ich habe heute die Entscheidung getroffen. Wird nicht lang dauern, aber es wird gut sein. So, ich freue mich über jeden von euch und herzlichen Glückwunsch. Ich möchte euch sagen, es ist die beste Entscheidung, die ihr in eurem ganzen Leben getroffen habt. Und du bist viel jünger als ich sie getroffen habe. So clever von dir. Sehr clever, auch du, genauso. Mega. Jeder einer von euch. Eine Bibelstelle noch. Matthäus 5. Jesus sagt hier was über uns. Er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Weißt du, Jesus kam, um zu bleiben. Und er blieb in den Herzen von Menschen, die ihm folgen, bis heute, über 2000 Jahre lang. Die Kirchen haben alle möglichen Namen und Strukturen, das ist alles okay, aber die Menschen sind es, in denen er geblieben ist. Vielleicht bist du mit der Kirche unzufrieden, vielleicht bist du mit mir unzufrieden, alles nicht so schlimm. Hauptsache, du bist mit ihm in Connection. Und dann wird seine Liebe in dir bleiben. Und die kann wachsen, die kann sich ausweiten. Und Leute sehen dein Leben und sagen, wow, der oder die lebt anders. Die hat mitten in diesem Wahnsinn gerade Freude. Wie geht das? Ja, ich sag dir, wie es geht, mit ihm. Mit ihm geht es. Er beschreibt solche Menschen hier, Jesus, als Licht der Welt. Wir wissen, Jesus ist das Licht der Welt, aber er sagt, wir sind das Licht der Welt, sagt er zu uns. Er gibt uns sozusagen seinen Job weiter. Er sagt übrigens, jetzt seid ihr es. Weil er ist zum Vater gegangen, hat seinen Heiligen Geist hier gelassen. Jeder, der Jesus annimmt, empfängt diesen Heiligen Geist, hat also Gott in sich Leben. Und ist deswegen erleuchtet, buchstäblich, wie dieses Wort es sagt. So sind wir es, die durch seine Liebe in uns diese dunkle Welt heller machen. Und das ist das wirklich Kostbare. Leute mit Licht im Herzen fallen auf. Je dunkler es wird, desto mehr. Das war in Kriegszeiten so, auch in Deutschland. Ich kenne viele Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg, wo Christen wirklich aufgefallen sind, mitten in dem Wahnsinn der Zeit damals. Und so fallen wir heute auch auf, in der Hoffnungslosigkeit dieser Welt. Weil du hast Hoffnung. Du hast nämlich Zukunft. Ich habe herausgefunden, es gibt viele Lichtauslöcher und zu wenige Lichtanzünder. Hoffnung auslöschen geht ganz schnell. Ein paar Worte, ein paar negative Worte, ein bisschen angstmachende Worte. Heute die ganzen Verschwörungstheoretiker, wenn du denen zuhörst,
Die pusten das letzte Grümmelchen Hoffnung auch noch aus. Ja, und alle gegen uns, alle wollen uns vernichten, sowieso alles umsonst, alles Dreck, alles. Nein, wir zünden Lichter an. Ich hoffe, ich habe heute das ein oder andere Licht hier angezündet. Und was wir jetzt zusammentun, eine Symbolik. Wir haben alle so eine Kerze empfangen. Jeder hat eine, oder? Hat noch einer keinen? Dann bitte jetzt melden. Da ist noch. Hier vorne brauchen wir noch zwei Kerzen. Marion? Lilian? Alina? Und hier vorne noch zwei. Genau, dein Team hat noch keine Kerzen, sehe ich gerade. Das sind alles Leute aus deinem Team. Haltet die Hand ganz hoch, bis ihr eine Kerze habt. Genau, alle sollen eine Kerze haben. Da oben sind auch noch Kerzen benötigt, ganz oben. Uwe, siehst du ganz oben? Yes. Und ihr wisst ja, Freude ist ein guter Bote. Wo ist Freude? Wo ist Joy? Joy! Joy to the world! Komm her! Letzte Woche habe ich ja das gesungen. Sie kannte das Lied doch gar nicht. Sag ich, das ist doch so ein schönes Lied. Ich habe eine Nichte, die heißt Gloria, habe ich auch schon gesungen. Gloria ist das Lied, das jetzt am meisten gesungen wird, oder? Der Name überall. Joy and Gloria. Und da bist du Melina? Melina. Ah, ich krieg das noch hin. Dann kriegst du meine. Oh, nee, da kommt eine.
Hallo, mein Name ist Bernd C. Drümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Danke, dass Sie unseren Podcast hören. Ich möchte Ihnen mit ein paar Worten vorstellen, wer wir sind und wofür wir stehen. Wir als Christuszentrum Limburg sind eine protestantische Freikirche, die das volle Evangelium von Jesus Christus lehrt und bestrebt ist, es in seiner ganzen Fülle zu leben. Hierzu gehören neben der Erlösung allein durch das Vertrauen auf Jesus Christus auch körperliche und seelische Heilung, ganzheitlicher Wohlstand und die Freisetzung von Gebundenheiten. Unser Ziel ist, dass Menschen Gott persönlich kennen, echte Freiheit erleben, ihre Bestimmung im Leben finden und auch für ihr Umfeld hierdurch einen Unterschied machen. Wenn Sie Jesus Christus durch diesen Podcast oder unsere YouTube-Präsenz kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir eine E-Mail an pastor@cclm.de. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum in Limburg, in dem alten Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2a. Gegen 10.30 Uhr beginnt dann auch unser Video-Livestream auf YouTube. Sagen Sie dort gerne im Live-Chat einmal Hallo. Auch unsere Formate POP, das bedeutet Pastors Office Podcast, mit geistlichen Leckerbissen und Talk for Two für eine gelingende und freudvolle Partnerschaft finden Sie auf YouTube. Erlauben Sie mir zum Schluss, Sie noch an eine der größten Wahrheiten zu erinnern, die ich lernen durfte. Gott ist schuld an allem Guten in Ihrem Leben. Herzlichst Ihr Bernd C. Drümper.